ARD. Hier ist die Sportschau. Der Wintersport-Podcast Biathlon WM Spezial.
Grüezi miteinander und Hallöchen aus der Schweiz. Herzlich willkommen zum Sportschau Wintersport-Podcast Biathlon WM Spezial, Folge 2 von 3. Mein Name ist Uri Sahavi. Die erste Woche bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide ist durch. Ja, und was soll ich sagen? Es ist bislang die ganz große Show der Franziska Preuß. Auf Bronze in der Mixstaffel folgten Silber im Sprint und dann, klar, das glorreiche, das grandiose Gold in der Verfolgung. Bevor ich mir den Mund hier aber weiter fusselig rede, tauchen wir nochmal ein in dieses historische Rennen. Wer keinen Bock auf Gänsehaut hat, der sollte jetzt im Zweifel lieber weghören. Viel Spaß mit Patricia Gabor.
3, 2, 1 Sekunde. Franziska Preuß geht nämlich als Zweite hinter Justine Brezaz-Boucher in dieses Verfolgungsrennen hier bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide. 0 Fehler im ersten Schießen, im Liegen. Es dürften über 7500 in der Arena sein. Die mussten schon zusammenrücken bei einem Anstieg. Ja, ordentlich am Pumpen, geht aber gut vorbei. Schon wieder an Lena Hecki-Groß. Franziska Preuß muss jetzt genau eine Sache machen. Sie muss die Nerven behalten. Beim letzten, beim vierten Schießen, wenn sie alle Scheiben abräumt, dann sieht das hier doch ganz, ganz, ganz stark nach der Goldmedaille aus. Es wäre ihre erste Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft in einem Einzelrennen. Und auch jetzt wird es wieder ein bisschen lauter hier in der Arena, weil die Zuschauer sehen, wie Franziska Preuß einläuft zu ihrem letzten Schießen. Und sie guckt auch noch mal kurz nach hinten, sieht, da ist niemand. Es verfolgt sie wirklich niemand. Sie muss jetzt also nur einmal alles richtig machen. Gewehr wird angesetzt, noch einmal tief durchgeatmet und dann nehmen wir dieses letzte Schießen auf jeden Fall mit. Franziska Preuß, die erste Scheibe wird anvisiert und fällt auch direkt. Die zweite, auch die dritte, passt sie. Sie lässt sich Zeit, aber die dritte sitzt. 4 und 5 müssen auch passen. Die letzte Scheibe muss nur noch fallen. Alle Scheiben abgeräumt. Franziska Preuß auf Goldkurs. Sie hat sogar noch Zeit, die Deutschlandfahne in die Hand zu nehmen. Franziska Preuß läuft in dieser Sekunde über die Ziellinie rein in die Biathlon-Arena von Lenzerheide. Hat das Goldlächeln im Gesicht. Hier im Stadion gehen alle Deutschlandfahnen hoch. Franziska Preuß mit ihrer ersten goldenen WM-Medaille in einem Einzelrennen ihrer Karriere.
Irre, wie diese WM bislang für Franziska Preuß läuft. Oft hatten bei ihr in der Vergangenheit ja wirklich nur Zehntelsekunden für ganz, ganz oben gefehlt. Aber in dieser Saison ist halt irgendwie alles anders. Jetzt ist die Weltcup-Gesamtführende auch zum Höhepunkt topfit und mental unfassbar stabil. Die Goldmedaille erlebten übrigens auch ihre Eltern live im Stadion auf der Tribüne. Da gab es nach dem Verfolger innige Umarmung und ganz, ganz viele Tränchen der Rührung bei allen Beteiligten. Wie viel Franziska Preuß dieser Sieg bedeutet, ach, hört einfach selbst.
Man konnte es selber nur fast gar nicht fassen. Man ist einfach nur glücklich. Es war halt wirklich das perfekte Rennen und das bei der WM. Also ja, Wahnsinn. Gerade die Schlussrunde, es war echt ein Genuss. Dann ein Zieleinlauf mit deutscher Fahne. Und oh, ich habe schon so oft irgendwie kämpfen müssen um jede Position auf der Schlussrunde. Und halt mal ja, so früh vorne zum Seil, dass ich das mal erleben darf, war echt mega cool. Und ja, so schnell werde ich das Rennen nicht vergessen.
Also Franziska Preuß ist bislang ohne auch nur den Hauch eines Zweifels der Star in Lenzerheide. Und trotzdem ist in ihrem Windschatten einiges weiteres los im deutschen Team. Beispielsweise feierte unser Gesprächsgast ihr WM-Debüt. Julia Tannheimer, 19 Jahre alt und damit zweitjüngste Athletin im gesamten WM-Starterfeld. Ihr Weltcup-Debüt gab sie im Januar 2024. Seitdem hat sie 16 Starts im Weltcup auf dem Konto und dazu also auch seit kurzem kommen 2 WM-Rennen. Mit Platz 17 und Platz 24 liefen Sprint und Verfolgung. Ja, ich würde sagen, durchaus ordentlich. Wir hören mal rein.
Julia Tannheimer, das ist eine, die zum ersten Mal bei einer WM antritt, 19 Jahre jung, wahrscheinlich dementsprechend aufgeregt vor diesem ersten Start. An ihrem Gewehr alles pink eingefärbt, was pink einzufärben war. Jetzt holt sie gerade einmal den Puls runter und dann sollten alle Scheiben sitzen. Und das funktioniert, jetzt geht sie fehlerfrei raus aus dem Schießstand. Julia Tannheimer jetzt bei ihrem zweiten Schießen. Es wird drauf ankommen, ob sie alle Scheiben trifft und sich weiter vorne einordnen kann. Und die zweite verknallt sie, bedeutet einmal Mal Strafrunde für Julia Tannheimer. Natürlich ärgerlich. Die Jüngste mit 19 Jahren bei ihrem ersten WM-Rennen gerade eben über die Ziellinie gekommen. Mit nur einem Fehler durchgekommen zu sein, das ist doch schon mal etwas, wo man sehr gut ansetzen kann. Julia Tannheimer unterwegs, die 19-Jährige, in ihrem insgesamt erst zweiten WM-Rennen überhaupt. Julia Tannheimer bei ihrem ersten Schießen. Der zweite und dritte Sitzen wird auch aus der vierten Scheibe schwarz-schwarz-weiß. Nein, das klappt leider nicht. Einen hat sie daneben gesetzt, die fünfte passt wieder. Bedeutet eine Strafrunde für Julia Tannheimer. Schaut sehr konzentriert aus, legt die Waffe an, einmal kurz den Puls runterholen und dann geht es los. Sie lässt sich jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Aber das ist ja vielleicht auch eine gute Strategie. Die erste Scheibe passt, die zweite auch. Dritte, vierte, fünfte müssen sitzen, aber die dritte, da patzt sie. Bei der vierten läuft es und die fünfte auch. Aber einmal muss sie schon wieder kreiseln. Schon wieder, sage ich, weil sie noch nicht fehlerfrei geblieben ist. Die 19-Jährige hat auch gleich im ersten Schießen schon einen verballert und jetzt den nächsten. Julia Tannheimer macht es aber insgesamt sehr, sehr solide dafür, dass sie hier erst in ihrem zweiten WM-Rennen unterwegs ist.
Julia Tannheimer, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst an deinem wettkampffreien Tag. Hallo. Wir sitzen gemeinsam im Deutschen Quartier, umgeben von so lustigen Tierchen, Hirschen, ich glaube Steinböcke sind es, die hier an der Wand hängen. Wirkt ein bisschen wie so eine nette Berghütte hier bei euch. Ich trage eine Maske, damit wir das Infektionsrisiko und das die Infektionsgefahr minimieren. Das ist bei Medienterminen des deutschen Teams in geschlossenen Räumen zumindest Standard. So, du trägst keine Maske, das ist sehr schön, damit wir dich klar verstehen. Julia, dein Trainer Sverre Olsby-Reuseland hat eine neue Friese. Zu bestaunen, unter anderem bei Instagram, ihm wurde nach Franzi Preußes Goldmedaille in der Verfolgung der Kopf rasiert, lustigerweise exakt in dem Raum, in dem wir hier sitzen. Kannst du noch einmal kurz sagen, wie es dazu kam?
Ja, so vorgestern Abend bei der Besprechung hat er gemeint, dass wenn morgen einer von uns, also ja, es war schon vor allem auf die Franzi natürlich ausgerichtet, Gold holt, dass er sich eine Glatze schneiden lässt. Und dann waren wir, ja, gestern Abend haben wir erst noch drüben ein bisschen haben wir angestoßen, dann sind wir alle hierher. Und dann kam die Franzi natürlich auf die Idee, dass nur eine Glatze vielleicht erstmal ein bisschen langweilig ist. Und deswegen müssen jetzt die Trainer, also es ist Sverre und aber auch der Grie, müssen jetzt beide bis morgen nach dem Einzel sehr verrückte Frisuren tragen. Und Sverre wurde ein Blitz und ein Herz in, so an die Kopfseiten rasiert. Und der Grie sieht eigentlich ein bisschen aus wie der Gargamel von den Schlümpfen. Ja, aber war sehr, sehr witzig gestern.
Genau, nimm uns gerne mal kurz mit, so die Atmosphäre, die hier herrschte nach diesem grandiosen Erfolg von Franzi in der Verfolgung.
Ja, die Atmosphäre oder Stimmung hier ist super im Team. Wir verstehen uns eh alle gut und natürlich ist es dann nochmal besser, wenn es auch einfach läuft. Dann ja, fällt der Druck von außen natürlich auch ein bisschen ab und sind schon alle ziemlich froh.
Was sagt sowas über so die Teamchemie aus, so die Stimmung innerhalb der Mannschaft?
Ja, ich glaube, dass wir einfach, oder gerade auch, dass die Trainer da sich nicht zu ernst nehmen, dass sie echt für jeden Spaß zu haben sind. Und ja, es ist einfach cool. Es macht viel mehr Spaß, in so einer, ja, gleichzeitig lockeren, aber auch trotzdem professionellen Gruppe da zu trainieren und auch Wettkämpfe zu laufen. Und es ist einfach, ja, es ist cool, dass alle so gut drauf sind.
Jetzt muss ich natürlich fragen, das war ja eine Wette, bezogen auf den Verfolger. Gibt es noch weitere Wetten, von denen wir wissen sollten? Also wem wird als nächstes irgendwas in die Frisur rasiert?
Ja, von unseren Trainern gibt es keine Wetten mehr, glaube ich. Vielleicht fangen die Herrentrainer jetzt auch mal noch mit Wetten an, aber da müsste man einen Jungen fragen.
Aber von den Athletinnen und Athleten gehen jetzt keine Wetten aus. Also ihr sagt jetzt nicht, wenn ich morgen, keine Ahnung, Top 10 laufe, dann laufe ich nackig durch Lenzerheide. Das ist jetzt natürlich übertrieben.
Nee, wir Mädels nicht. Ich glaube, bei den Jungs habe ich eigentlich auch nichts mitbekommen, aber vielleicht haben die ja intern noch ein paar Wetten.
Vielleicht, wir werden es rausfinden. Wie werden Medaillen insgesamt hier im Deutschen Quartier gefeiert? Wie sieht so ein Abend aus?
Ja, also gestern war jetzt der erste Abend, wo wir mal gefeiert haben, weil davor ja immer ein Teil der Mannschaft am nächsten Tag wieder einen Wettkampf hatte. Da wird nicht gefeiert.
Aber gar nicht, noch nicht mal angestoßen, nichts zusammensitzen?
Nee, also wird beim Abendessen halt gratuliert von allen natürlich, aber jetzt nicht so ein Zusammenhocken. Aber gestern haben wir dann alle mit Sekt, also die Sportler mit alkoholfreiem Sekt, die Betreuer mit normalem Sekt angestoßen und es gab noch einen Kuchen und genau, dann eben halt hier danach noch die Haarschneidzeremonie.
Das ist dann tatsächlich so, dass es quasi so professionell und so drauf geachtet wird, dass ihr keinen einzigen Schluck Alkohol trinkt.
Ja, ich glaube, wenn man Sportler Alkohol trinken wollen würde, hätte man auch gestern normalen Sekt bekommen. Ich persönlich trinke eh nicht so gern Alkohol und ja, dann muss ich ja jetzt auch nicht unbedingt dann Alkohol trinken.
Das stimmt allerdings. Franziska Preuß, man kann, glaube ich, durchaus sagen, das ist im Moment die Athletin der Stunde, die hier performt ohne Ende, schon einen gesamten Medaillensatz gesammelt. Wie erlebst du sie hier?
Ja, also sie ist ein bisschen so wie einerseits mein Vorbild, aber andererseits auch wie so eine große Schwester oder so, die mir halt einfach ja, zeigt, wie das hier funktioniert, die mich dann immer mitnimmt. Vorm Rennen gestern mal zusammen noch ein bisschen joggen oder so. Also so da nimmt sie mich immer ja, gut mit und zeigt mir alles. Und ja, es ist ziemlich cool und ist natürlich noch mal besser, wenn man einfach von so einer einfach zurzeit überragenden Athletin das alles gezeigt bekommt, aber gleichzeitig auch merkt, wie bodenständig sie ist. Sie ist einfach, ja, normaler Mensch, sie hebt in keinster Weise ab wegen den Sachen, sie freut sich unheimlich, aber ja, sie ist wie wir alle anderen halt auch.
Gibt es denn so greifbare Tipps, die sie dir mit an die Hand gibt, irgendwas, was du besonders mitgenommen hast von dem, was sie dir vielleicht auch von ihrer Erfahrung weitergibt?
Ja, so jetzt zum Biathlon, wenn ich da jetzt mal spezifisch drauf eingehe, ist es jetzt vor allem, sie hat mir mal beim Übergang über den Berg hat sie mir mal einen Tipp gegeben, weil ich einfach da zu lang immer ins Einser gelaufen bin und dann oder zu früh ins Einser umgestellt habe und dann ja halt viel Zeit verloren habe, weil man sich da eher so aufarbeitet und nicht wirklich ja da den Schwung aufbaut und dann wieder schneller wird. Und da ist sie da hinter mir gelaufen, als wir eine schnelle Einheit hatten und hat es mir dann direkt gesagt und das habe ich jetzt mitgenommen und denke da eigentlich ja schon bei fast jedem Übergang dran, jetzt kommen noch mal ein, zwei Schritte länger im Bergschritt und dann erst wechseln.
Und wenn wir so auf persönlicher Ebene, oder ich meine jetzt außerhalb der Loipe oder außerhalb des Schießstandes möglicherweise auch mit Druck umzugehen oder beispielsweise Ergebnisse richtig einordnen zu können, ist das auch was, worüber ihr sprecht?
Ja, also mit Druck und so kann ich eigentlich eh ziemlich gut umgehen. Das macht mir jetzt nicht so viel aus und ja, auch mit Ergebnissen. Ich schaue mir eigentlich oft nicht die Ergebnisse an, sondern eher, wie die zustande gekommen sind. Deswegen war ich auch mit den Ergebnissen jetzt gerade gestern, war ich mit dem 24. Platz nicht zufrieden, obwohl ich eigentlich generell mit dem 24. Platz schon, je nachdem wie er halt zustande kommt, auch zufrieden sein kann. Aber dann einfach, ja, so die zwei Fehler am Ende und dann auch einfach nicht so super gelaufen, wie ich es von mir kenne. Und so, das ist halt eben. Also ich glaube, das kann ich eh schon ganz gut alles einordnen. Aber wenn mir irgendwie da mal was schwerfällt oder so, dann kann ich mich an sie oder auch da an die Sophia immer richten und dann halt nachfragen.
Du bist mit 19 Jahren die Jüngste hier im deutschen Team. Ich kenne das persönlich aus so Mannschaften, dass es dann immer mal wieder so Spitznamen gibt. Keine Ahnung, Bambi, Baby, Küken, irgendwas. Hast du so eine Bezeichnung hier im Team?
Ich glaube, als ersten noch Küken, aber eigentlich Julia.
Ist auch ein schöner Name.
Ja, finde ich auch. Ja, der David Zobel hat jetzt mal angefangen, mich Tanja zu nennen.
Okay, weshalb?
Weiß ich selber nicht so ganz, aber irgendwie kommt es immer öfter vor, dass man aus Julia Tannheimer Tanja macht. Das hat auch jetzt der Christian, der Koch, dem ist es vorgestern passiert. Dann meinem Deutschlehrer früher ist es immer wieder passiert. Also irgendwie, ich glaube so, da die Kombi, da wird ganz schnell Tanja draus. Und das fand der David dann richtig witzig und hat angefangen, mich Tanja zu nennen. Und sonst, die Charlotte Fuchs nennt mich jetzt zum Beispiel manchmal Tanne. Ja, aber eigentlich am öftersten bleibt es einfach bei Julia.
Vermutlich, weil vielleicht die Vokale irgendwie ähnlich sind. Ne? Julia, Tanja, die A's und so. Könnte sein. Ich habe mal meine Sherlock Holmes Detektivfähigkeiten rausgeholt, falls sie überhaupt vorhanden sind, und mal versucht, eine Konstellation zusammenzustellen. Also, Franzi Preuß hat hier ein Einzelzimmer. Sophia Schneider und Selina Grotjan teilen sich ein Zimmer. Dementsprechend vermute ich, dass du dir mit Johanna Puff ein Zimmer teilst. Korrekt?
Genau, also ich bin mit der Johanna im Doppelzimmer. Wir sind aber mit Sophia und Selina noch in der Wohnung. Also wir haben eine Wohnung mit zwei Doppelzimmern und ja, ist eigentlich, ich finde, eine ziemlich gute Aufteilung, weil ja, gerade mit dem Bad, wenn man sich dann zu vierten Bad teilt, ist dann schon immer schwer. Wir haben zum Glück immer, also wir haben zwei Bäder, also die beiden teilen sich eins und Johanna und ich teilen uns eins. Aber am Abend kann man trotzdem einfach nett im Wohnzimmer zusammenhocken oder schon zusammen Skifahren oder sowas an. Also das, ich finde schon gut, wie es ist.
Genau, das heißt, ihr verbringt auch eure Freizeit dementsprechend zusammen. Du sagst, ihr guckt mal ein bisschen Skifahren. Ansonsten Brettspiele, Kartenspiele, was ist hoch im Kurs bei euch?
Quix ist hoch im Kurs.
Quix, okay, was ist das?
Das ist so ein Würfelspiel, da muss man immer die Würfelzahlen zusammenzählen und hat dann Zahlenreihen von entweder 2 bis 12 oder 12 bis 2 und muss dann der Reihe nach ankreuzen und dann, ja, wer halt die meisten Kreuze schafft, hat dann das Spiel gewonnen.
Wir hatten gerade kurz darüber gesprochen, dass du der Jungspund im Team bist. Wie gefällt dir diese Rolle oder wie gehst du mit der um oder wie füllst du sie aus?
Ja, also ich bin ganz froh, dass Selina nicht viel älter ist, Johanna auch nicht und auch Julie oder Marlene sind ja auch in meinem Alter. Dadurch bin ich natürlich ein Jahr jünger, ja, aber das ist jetzt kein so riesengroßer Unterschied. Klar, die Trainer nehmen da in gewisser Weise noch ein bisschen mehr Rücksicht auf mich, auch noch mal mehr als auf Selina, weil Selina einfach letztes Jahr halt schon dabei war und ist jetzt einfach meine erste Weltcup-Saison. Aber ja, ich finde es gut, dass halt nicht zum Beispiel jetzt die nächstjüngste Sophia wäre, weil dann wäre es einfach gleich schon mal ein paar Jahre mehr und wer weiß, ob man sich dann, ja, wenn dann halt die Älteren sich einfach schon seit echt vielen Jahren kennen, dann weiß ich nicht, ob man da immer gleich so gut reinfindet, aber wer halt einfach von, ja, ich oder dann auch die Julie, die ist ja jetzt nur ein Jahr älter oder auch Selina eben, aber dann auch bis zur Franzi, dann echt schon einfach, ja, super erfahren ist, haben wir einfach alles mit dabei und ich glaube, das macht so unsere Harmonie halt im Team auch aus.
Ich finde, das spürt man auch so zwischen euch, wenn man euch hier beobachtet, nach den Rennen, logischerweise bei Erfolgen, wenn ihr dann Franzi in Empfang nehmt, quasi, wenn sie vom Podest kommt und so, da kommt ein großer Zusammenhalt rüber, finde ich. Und ich scheine bestätigt zu werden von dir durch dein Nicken.
Ja, also definitiv. Ich glaube, es ist auch einfacher, weil sie das Konkurrenzdenken vielleicht nicht so da ist. Weil ich meine, Franzi, die sieht mich jetzt, glaube ich, einfach nicht als Konkurrent, einfach weil ich halt, ja, so viel jünger bin. Ich sehe sie auch nicht als Konkurrent. Ich sehe sie einfach halt, ja, nochmal die 5 Schritte über mir, die ich natürlich jetzt in den nächsten Jahren noch dann gehen muss. Ja, ich glaube, dadurch kann man sich einfach nochmal mehr für die anderen einfach freuen.
Absolut. Das ist wenig überraschend deine erste WM auf einer Skala von 1 bis 10. Wie ist die Erfahrung bislang so?
Ja, also ich finde es eigentlich ziemlich gleich wie ein Weltcup. Natürlich ist es ein bisschen mehr als drumherum, aber so diesen ganzen, ja, dass man da so viel mehr Wert zuspricht, verstehe ich noch nicht. Ich glaube, wenn man dann die erste WM-Medaille hat, dann versteht man schon natürlich das was Besonderes, weil es einfach nur einmal im Jahr ist. Aber eigentlich ist der Biathlon-Wettkampf genau der gleiche.
Du bist noch nicht so lang im Weltcup dabei. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, du hast 16 Weltcup-Starts, glaube ich, insgesamt. Musst du dich manchmal so ein bisschen zwicken, wie schnell das jetzt alles ging und wie gut das jetzt alles geht? Und jetzt bist du, ja, du sagtest, es fühlt sich nicht ganz so besonders an wie eine WM, aber es ist nun mal eine. Zwickst du dich manchmal und denkst dir, wow, läuft?
Ja, schon, also so richtig glauben kann ich es nicht. Natürlich, man wird da jetzt einfach so ein bisschen, ja, reingeworfen, aber die anderen helfen einem natürlich, dass man damit einfach gut umgehen kann. Aber wenn ich das jetzt meinem Ich vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren bei meiner ersten JWM erzählt hätte, wie schnell das alles geht, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich dann die E-Mail bekommen habe, dass ich mit in die USA darf. Und das war einfach mein absolutes Highlight da und ich hätte es im Leben nicht geglaubt, dass es so schnell dann alles geht.
Wenn wir über so Verarbeitungsprozesse reden und du gerade sagst, du kannst es noch gar nicht glauben, wie wirst du das dann anstellen, dass es irgendwann mal sagt, einfach weitermachen oder ist dann nach Saisonende mal durchatmen und dann quasi reflektieren?
Ich glaube, einfach weitermachen. Das kommt irgendwann schon und ja, ich habe eigentlich immer einfach weitergemacht. Auch letztes Jahr kamen ganz viele Fragen, wie ich mich jetzt fühle oder so, aber Mei, irgendwie so anders fühlt man sich ja persönlich auch nicht. Also es ist ja, ich bin kein anderer Mensch, nur weil ich jetzt keinen IBU-Cup mehr laufe, sondern Weltcup.
Hast natürlich recht, ist oft so eine klassische Journalistenfrage. Und wie fühlt sich's an? Und so ist ja, ich finde es trotzdem besonders, dass du sagst, dass du quasi keine Veränderung spürst, weil ja, ich meine, allein der mediale Aufwand, die mediale Aufmerksamkeit, die du bekommst, ist natürlich eine völlig andere. Hast du dich mental irgendwie darauf vorbereitet, dass du jetzt halt durch Mixed Zones läufst und bei guten Ergebnissen mehr Interviews, bei nicht, vielleicht nicht ganz so guten Ergebnissen weniger Interviews führst, aber dass es trotzdem ein Riesenhaufen mehr ist, ist ja klar.
Ja, also so richtig darauf vorbereiten kann man sich, glaube ich, gar nicht. In Ruperling war schon ziemlich, ja, stressig für mich, einfach weil es direkt nach dem Wettkampf ist, man hat manchmal gar nicht mehr wirklich Zeit, sich da überhaupt umzuziehen, man muss direkt zum Interview. Das war da schon krass, einfach das zu erleben, weil ich meine, im Fernsehen denkt man sich so, ja, die laufen mir Rennen und irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten später sind sie im Interview, aber dass man in den 5 Minuten natürlich nicht die Zeit hat, sich noch umzuziehen, das sieht man ja eigentlich gar nicht oder habe ich damals einfach noch nicht mitbekommen. Aber ja, das wird mit jedem Weltcup und mit jedem Interview einfach normaler und ja, es gehört halt dazu.
Machst du es gerne?
Mittlerweile geht's. Klar, ich mache den Sport nicht wegen den Interviews, aber es ist okay. Also ich fand es am Anfang, da war ich schon richtig aufgeregt, mir immer so, oh Gott, ich will es eigentlich gar nicht machen. Aber ja, man lernt ja auch die Journalisten zum Teil einfach persönlich besser kennen. Es sind ja oft dann doch die gleichen und dann macht's ja mehr Spaß.
Das ist schön zu hören, auch für uns, weil die Interviews, die du gibst, oft sehr aufgeräumt wirken, finde ich. Dadurch, dass du jetzt gerade sagst, dass du gar keine richtige Zeit hast, dich so richtig in den 5 Minuten nach dem Rennen damit auseinanderzusetzen, legst du dir bestimmte Sachen zurecht?
Also immer wenn ich mir meine Stöcke und Ski vor Interviews abhole, denke ich mir so, okay, was könnte gefragt werden, was könnte ich antworten? Weil, also ich glaube, für mich das Schlimmste wäre, wenn ich da im ZDF oder ARD-Interview stehe und einfach denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich antworten soll. Und dann einfach mal, ja, es sind ja dann doch oft ähnliche Fragen, dass man sich dann schon mal so ein paar grundlegende Gedanken macht, das mache ich schon.
Wir wollen dich ja heute so ein bisschen kennenlernen. Was ist so, würdest du sagen, deine Hauptmotivation? Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Interviews sind es nicht. Wie schaffst du es auch an Tagen, an denen du vielleicht keinen Bock hast, deinen Schweinehund zu überwinden?
Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich recht wenige Tage, an die ich keinen Bock habe. Mir macht es einfach Spaß, mich zu bewegen. Und gerade im Sommer liebe ich das Training, weil man einfach beim Biathlon super vielseitig trainieren kann. Ich gehe total gerne radeln und kann man zum Glück ganz gut machen immer. Und dann, ja, bei schönem Wetter bin ich einfach gerne draußen. Und ich kann, also man könnte zum Beispiel auch spazieren gehen, aber ich meine, da gehe ich lieber irgendwie ein bisschen Skirollern oder radeln und genieße das schöne Wetter. Und dann macht es mir schon echt immer einfach, ja, richtig viel Spaß. Und dann ist natürlich auch immer cool zu sehen, dass man sich selber verbessert. Also ich mag schon echt ganz gerne, wenn ich dann im Herbst dann wieder so einen, ja, Test mache. Wir machen auf dem Frühling so einen Anfangstest und dann halt im Herbst den gleichen Test nochmal, um zu schauen, wie sehr man sich verbessert hat. Und ja, das ist natürlich schon immer ziemlich cool, wenn man sieht, so, okay, ich habe es jetzt einfach auf der Rampe, machen so einen Abbruchtest, machen oft, dass wir da ja einfach so lange laufen, bis es nicht mehr geht. Und wenn ich da sehe, okay, ich habe es jetzt 40 Sekunden länger geschafft als noch im Frühling, ist natürlich, ja, mega zu sehen und es freut mich dann schon immer.
Auch das finde ich übrigens außergewöhnlich, dass du sagst, du hast kaum Tage, an denen du einen Schweinehund überwinden musst. Ich glaube, das geht nicht nur ganz vielen, in An- und Abführungszeichen, normalen Menschen anders, inklusive mir als Nicht-Leistungssportler, sondern auch Sportlerinnen und Sportler, mit denen man hier mal spricht, die haben halt immer mal wieder Tage, an denen sie keinen Bock haben. Kannst du dir erklären, warum das bei dir nicht so ist? Also ist es so ein Mindset oder hast du dir das antrainiert? Woher kommt das?
Ich glaube, das ist jetzt gerade in meinem ersten Jahr noch so, weil ich halt einfach ja genieße, dass ich mein Hobby jetzt zum Beruf gemacht habe. Ja, das war jetzt die letzten Jahre mit der Schule immer noch einfach ein bisschen stressig und ich finde es richtig cool, dass die Schule jetzt halt wegfällt und ich einfach ja meine ganze Zeit oder auch das ganze Mentale halt in Sport investieren kann. Und Ja, was glaube ich auch gut ist, ist, dass ich in Freiburg trainiere, weil es da einfach ziemlich oft sonnig ist. Beim Regen bin ich schon auch immer wieder, denke ich mir so, oh, bin ich jetzt nicht unbedingt raus. Aber ich meine, wenn es seit dem Jahr, keine Ahnung, letztes Jahr in Freiburg, habe ich gefühlt 10 Regentage nur gehabt. Und dann sind es halt 10 Tage, an denen ich mich motivieren muss. Am Ende fallen noch 2 auf den Sonntag, dann muss ich auch da jetzt nicht unbedingt raus. Dann sind es halt noch 8 und die bekommt man dann schon irgendwie rum.
Ist beruhigend, dass du jetzt bei Regen nicht rausguckst und sagst, juhu, by the way, oh Gott. Wer waren denn so deine großen Idole in deiner Jugend? Du hast gerade von Franzi so ein bisschen als Vorbild gesprochen. Gab es da noch andere, an denen du dich orientiert hast?
Ja, bei mir waren es eigentlich immer die Daria Domracheva und die Tirel Eckhoff. Ich finde, die sind einfach am schönsten gelaufen. Ich habe denen immer richtig gern zugeschaut. Jeder dann auf, ja, ihre eigene Art, die Domracheva immer eher so, ja, super elegant und die Eckhoff schon ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Kraft dahinter. Und es waren einfach so, ja, ganz unterschiedliche Arten zu laufen und ich fand es immer bei beiden sehr schön mit anzuschauen.
Gibt es Dinge, die du vom Biathlonsport in den Alltag übertragen kannst? Also, ich gebe dir mal kurz ein Beispiel, damit du ungefähr weißt, wohin ich mit der Frage möchte. Die Fähigkeit, sich in bestimmten Situationen krass zu konzentrieren oder eben mit Druck umzugehen. Gibt es sowas, wo du sagen würdest, da gibt es Parallelen zwischen dem Sport und Situationen im Alltag?
Ja, also ich glaube schon, man lernt als Sportler schon viele, ja, fast wie Charaktereigenschaften, die einem schon helfen, auch dieses Jahr so zielstrebig zu sein. Und wenn man halt ein Ziel hat, da recht viel unterzuordnen, ich glaube, das hilft schon auch im weiteren Leben. Ja, und natürlich das konzentriert bleiben ist, glaube ich, auch gerade durch Schießen üben wir das natürlich und hilft einem schon. Bei mir ist schon eher dieses zielstrebig sein einfach. Das war ich in der Schule immer. Das bin ich auch im Sport. Und ich glaube, das macht mich auch ein bisschen ja, als Mensch aus. Wenn ich halt was will, dann mache ich schon recht viel, dass ich es dann auch bekomme, dass es halt dann klappt.
Wie bist du zum Biathlon gekommen? Du bist in Ulm geboren. Wie waren so die ersten Schritte?
Ja, mein Papa hatte das früher mal als Jugendlicher gemacht, hat dann aber recht schnell aufgehört. Aber deswegen war schon immer so das Interesse da. Wir haben es dann natürlich auch immer im Fernsehen angeschaut. Und dann hat Freundin von meiner Mom so einen Zeitungsartikel mal gesehen, weil ja so 10 Minuten von Ulm entfernt ist eine Biathlonanlage. Und die haben das 10-jährige Jubiläum 2015 gefeiert. Und dann sind wir da zum Schnuppertraining und da weiß ich noch, da durften wir auf so einem Radergometer ganz schnell ja halt treten und uns dann einen eigenen Smoothie mixen. Und das fand ich richtig cool.
Was war in dem Smoothie dann drin?
Das weiß ich gar nicht mehr, ich weiß nur, dass ein Smoothie war. Und dann sind wir ja danach dann direkt eigentlich in der nächsten Woche, haben wir mit dem Training da angefangen.
Du sagst wir, weil ich vermute, dass du auf deine Geschwister anspielst. Ich habe vorhin ein bisschen quer gelesen, es gab eine Zeitung, die schrieb, eine ziemlich erfolgreiche Familie, hat die mal getitelt. Ich glaube, als Anlehnung an eine schrecklich nette Familie, vermutlich, gehe ich jetzt mal von aus. Dein Bruder ist auch Biathlet, deine Schwester auch. Wie ist der Austausch zwischen euch? Die sind beide jünger als du.
Ja, also mit meinem Bruder kann ich eigentlich echt ziemlich gut immer trainieren. Der war jetzt ja oder ist jetzt immer noch im Internat. Da haben wir letztes Jahr dann an den Wochenenden, zum Beispiel beim Rennradeln ist natürlich super, kann er im Wind fahren, ich im Windschatten. Dann ist dann für uns beide ein gutes Training. Mit meiner kleinen Schwester mache ich eigentlich halt immer was, wenn ich zu Hause bin. Da muss ich aber eh mal noch schauen. Mal hat sie mehr Bock, mal hat sie weniger Bock. Eigentlich hat sie generell immer mehr Bock auf Fußball spielen. Das liegt mir persönlich aber gar nicht. Da bin ich dann immer raus und ja. Aber ist schon immer ganz nett mit den beiden.
Jetzt bist du logischerweise in dem Kontext die Älteste. Du bist hier die Jüngste. Ist ja auch ein interessanter Kontrast. Sprichst du oder wenn du sagst, ihr macht dann immer wieder auch sportlich was zusammen, tauscht ihr euch auch aus über nächste Schritte, aber logischerweise auch Privates? Also wie ist euer Verhältnis?
Ja, also mittlerweile ist echt richtig gut mit meinen beiden Geschwistern. Früher hatte ich mit meinem kleinen Bruder immer mal wieder ein bisschen Streitereien, was aber eigentlich schon normal ist unter Geschwistern. Aber eigentlich, seitdem er jetzt auch auf dem Internat ist, oder ja, ist seit jetzt fast 2 Jahren, verstehen wir uns echt richtig gut. Dann fragt er mich immer wieder irgendwie Sachen, wie das jetzt, ich meine, der ist jetzt Hamiltons, ich glaube vor so 2-3 Wochen bei der JEM mitgelaufen und seinen ersten Junior Cup mitgelaufen. Und da interessiert es ihn natürlich auch, wie das alles so funktioniert und so. Ist jetzt aber leider bei beiden Rennen krank geworden und dann erzählt er mir natürlich auch, und ja, wie das ihn halt natürlich dann mitnimmt. Meine kleine Schwester, die fragt eher noch in Richtung so, ja, technische Sachen oder mit dem Gewehr, wenn sie da wieder überlegt, so, irgendwas ist da vielleicht noch komisch, weil sie hat mein altes Gewehr und ich habe mir dieses Jahr ein neues beim Brisi machen lassen. Oder ja, sie hat zum Beispiel meine ganzen alten Ski bekommen. Ich laufe seit diesem Jahr jetzt 5 cm längere Ski, dann hat sie einfach da alle. Und dann fragt sie dann immer, welche Schliffe sie jetzt mitnehmen soll auf den nächsten Wettkampf und ja, sowas.
Du hattest es vorhin schon kurz anklingen lassen, als du sagtest, jetzt fällt die Schule weg. Das heißt, du hast im Sommer Abi gemacht. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Wichtigste Frage vorneweg, welcher Schnitt?
1,1.
Ernsthaft jetzt? Krass. Okay. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was deine Stärken sind, eher so Naturwissenschaften oder eher so Geisteswissenschaften, der brauch ja gar nicht machen. Wie bist du zu 1,1 gekommen? Wie hast du das hingekriegt?
Ja, mir fällt es zum Glück, gerade die Naturwissenschaften fallen mir super leicht. Muss ich kaum was lernen. Mir reicht es eigentlich, wenn ich einmal einen Text durchlese und ich kann ja so gut wie auswendig. Das hat mir natürlich jetzt gerade im Bio oder so immer gut oder viel geholfen. Chemie mache ich sehr, sehr gern. Da musste ich eigentlich fast nie was lernen, was ja natürlich schon gut war, weil ich jetzt echt wenig in der Schule war. Und dann hatte ich die Sachen bekommen, habe ich mir eine Stunde mit der Lehrerin zusammengehockt und dann habe ich mit ihr halt alles einfach nochmal aufarbeitet und hat es eigentlich schon wieder gepasst. Aber natürlich war es auch wichtig, dass die Schule einfach so, ja, es ist ein Sportinternat gewesen und da wird dann einfach viel nach uns geschaut. Wir waren ja auf einer normalen Schule, aber die Lehrer sind alle super sportbegeistert gewesen. Dann hatte ich dann, wenn ich mal eine Woche da war, ich hatte im letzten Jahr eigentlich 16 Stunden, aber dann hatte ich dann halt eher mal 25 Stunden, dass ich dann einfach alle meine Hohlstunden mit irgendwie Einzelunterricht aufgefüllt habe und so habe ich es ganz gut hinbekommen.
Wenn du sagst, du warst dann auf einer normalen Schule, das heißt mit Mitschülerinnen und Mitschülern, die keinen Leistungssport machen, wurdest du anders betrachtet von denen?
Nee, von denen nicht. Ich war ja auch in 2 verschiedenen Jahrgängen, weil wir ja unsere 2 Jahre Oberstufe auf 3 Jahre aufgeteilt hatten, dass wir halt eben weniger Unterricht haben. Mit dem älteren Jahrgang, da war ich noch mehr in der Schule, mit denen bin ich zum Teil echt noch richtig gut befreundet. Den ein Jahr jüngeren Jahrgang, habe ich leider alle nie so richtig kennengelernt, weil ich gerade in meinem letzten Jahr, vielleicht 40 Tage in der Schule war oder so, das weiß ich gar nicht mehr. Aber wenn ich dann da war, waren die super nett, haben mir immer geholfen, falls ich was noch nicht verstanden habe. Und ja, war wichtig.
Wie kann ich mir das vorstellen? Hattet ihr richtig dann so zum Abschluss so eine Mottowoche und habt euch verkleidet mit, irgendwelchen Mottos und so? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
Ja, also ich war leider nur einen Tag da, weil ich danach zu einer Ehrung nach Bukarest musste. Aber da hatten wir gerade Gender Swap und man soll sich dann asozial anziehen.
Kenne ich auch ganz gut. Hat glaube ich, irgendwie jeder Abi-Jahrgang, egal wann man Abi macht.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein Standardmotto. Aber ja, im Internat war das super praktisch. Sind wir einfach zu den Jungs gegangen und haben von dem einen da eine super baggy Jogginghose, dann haben wir irgendwie eine Bauchtasche und eine Cap und da haben wir uns dann, also eine Freundin und ich haben uns dann als Jungs verkleidet, haben die Haare so unter die Käppi geklemmt, dass wir vorne so, ja, so eine Frisur halt hatten und es hat richtig Spaß gemacht.
Wie ist es so insgesamt mit deinem Privatleben? Wie viel Privatleben geht als Leistungssportlerin?
Ja, ich glaube, als Biathlet geht da noch recht viel Privatleben. Das ist als Fußballer definitiv nochmal eine andere Sache. Gerade in Freiburg ist es recht angenehm, weil es halt einfach eine Großstadt ist, da kennen einen nicht so viele. Ich glaube, das ist auch, wenn man es jetzt mit Oberhof oder Ruppeling vergleicht, das wird da auch anders sein. Ja, ich merke das ein bisschen, so beim Langlaufen wird man halt immer wieder angesprochen oder so, aber es ist jetzt noch alles sehr im Rahmen.
Ich hätte eine Schnellfragerunde, eine Entweder-Oder-Fragerunde in petto. Wenn du Lust hast, würde ich ja einmal kurz loslegen. Laufen oder schießen?
Laufen.
Wieso?
Ja, liegt mir einfach generell besser. Ich finde es cool, dass man sich da so richtig verausgaben kann. Und ja, es ist einfach meins.
Im Urlaub, Berge oder Meer?
Am liebsten beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, eher Berge.
Fondue oder Raclette?
Raclette.
Aha, ich war gestern Fondue essen hier im Dorf. Danach ist man auch gut voll, auf jeden Fall sagen. Bier oder Wein?
Eher Wein.
Aber du hattest schon angedeutet, dass Trinken eigentlich gar nicht so deins ist. Wie handhabst du das?
Ja, also bei den Saisonabschlussfeiern, da trinke ich schon mal was mit. Auch in der Abi-Woche waren wir eigentlich auch jeden Tag weg und natürlich habe ich da mitgetrunken. Aber ich würde sagen, so ab Juli, Maximum August bis dann eben April trinke ich gar nichts. Ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. Und dazwischen vielleicht 3-4 Mal oder so. Aber jetzt nicht, dass ich zum Beispiel am Abend doch mit meiner Familie ein Glas Wein trinke, sondern wenn, dann irgendwie schon auf Partys.
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Morgenmuffel.
Ja, mit dir, bis wann braucht man mit dir nicht reden oder kann mit dir nichts anfangen?
Also ich habe es mir jetzt mittlerweile antrainiert, geht schon auch, aber vor 8 ist lieber nicht.
Lieblingsmusik, eher so knallende Beats oder ruhig klassisch?
Eher ruhig.
Auch beim Training, so Krafttraining und so, das ist ja normalerweise so richtige Pumpermucke.
Nee, da eher mit Beats.
Film oder Serie?
Film.
Buch oder Magazin?
Buch.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Nee.
Ist auch nicht schlimm. Abendkleid oder Jogginghose?
Jogginghose.
Aber Abendkleid, wenn es der Rahmen bietet, auch mal gerne oder ist das eher so ein rein, also sich ein bisschen dazu zwingen?
Auch mal echt gern, aber nicht zu oft.
Lass uns gerne, also vielen Dank, das war's mit der Schnellfragerunde. Lass uns gerne einmal ganz kurz auf die WM jetzt hier schauen. Du hattest es schon gesagt, im Sprint 17., in der Verfolgung 24. Wie zufrieden bist du bislang damit?
Ja, mit den Ergebnissen bin ich zufrieden, mit meiner Leistung einfach noch nicht. Im Sprint war Schießen gut, da habe ich mich läuferisch aber noch nicht so gefühlt, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich glaube, das lag jetzt auch dran, dass ich einfach davor lang keine Wettkämpfe mehr hatte. Und natürlich kann man mal ein schnelles Training machen, aber es ist dann doch einfach immer ein bisschen was anderes. Und ja, im Verfolger, der Zweier am Ende hinten raus war natürlich super ärgerlich. Da habe ich dann Schuss raus repetiert, habe ich dadurch einfach ja, verwirren lassen und auch läuferisch hat es mir jetzt noch nicht so gut gepasst, wie ich es gern gehabt hätte, aber es war schon ein bisschen besser als im Sprint und deswegen hoffe ich, dass morgen nochmal besser wird.
Ich glaube, du hast nach dem Sprint gesagt, dir hätte der Biss ein bisschen gefehlt. Das finde ich total spannend, weil du als Debütantin, als 19-Jährige bei so einer WM hätte ich eher gesagt oder die Vermutung lege bei mir eher nahe, dass du krass aufgeregt bist, also eher in diese Richtung, als dir fehlt der Biss und es fühlt sich, und auch das hast du gesagt, fühlt sich gar nicht so, hat sich gar nicht so richtig wie ein WM-Tagrennen angefühlt. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube eben, dadurch, dass ich so lange keine Wettkämpfe hatte, war ich einfach ein bisschen, ja, draußen aus dem Ding. Und ich habe dann am Morgen auch aufgewacht und es war einfach, ich war gar nicht aufgeregt und man braucht einfach, oder ich zumindest brauche so ein bisschen so eine Aufregung, um nochmal so das Letzte einfach am Ende aus mir rausholen zu können, weil ich ja im Wettkampf so das Gefühl brauche, das ist ein Wettkampf, das zählt was, weil ich meine, im Training, man läuft natürlich schnell, aber ich laufe halt im Training, ich kann irgendwie nie Vollgas laufen im Training, das geht bei mir nur im Wettkampf, weil ich dann aufgeregt bin. Und wenn ich aber nicht aufgeregt bin, dann ja, schaffe ich es nicht, dieses letzte bisschen noch rauszuholen aus mir.
Wenn wir kurz auf die kommenden Rennen blicken, vermutlich ist so die große Chance, eine Medaille zu holen, die Staffel, den Frauen. Ist das etwas, was immer bei dir so ein bisschen im Hinterkopf mithängt? Boah, wenn wir da einen guten Tag erwischen, dann geht richtig was. Erhöht das so ein bisschen die Erwartungshaltung?
Also ich bin noch gar nicht mit meinen Gedanken bei der Staffel. Ich glaube, morgen nach dem Rennen kann man damit mal anfangen, aber ich arbeite eigentlich immer Rennen für Rennen ab. Ich meine, wir sind alle gut. Wir wissen noch nicht immer, wer die Staffel überhaupt läuft. Ich will morgen einfach ein gutes Rennen ja, zeigen und den Trainern zeigen, dass ich oder dass sie mich in die Staffel ja, mit reintun sollen. Und dann denke ich natürlich, wenn jeder von uns ein gutes Rennen abliefert, das natürlich ganz weit nach vorne gehen kann. Aber ja, in der Staffel kann viel passieren. Sieht man ja auch immer wieder, die Franzosen sind eigentlich schon die absoluten Favoriten, haben jetzt trotzdem dieses Jahr noch keine Staffel gewonnen, weil einfach doch immer irgendwas passiert ist. Und hoffen wir mal, dass es da bei uns jetzt bei der WM einfach alles gut läuft.
Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Julia Tannheimer, und alles Gute.
Dankeschön.
Sodale, das war sie, die zweite Folge des Sportschau-Wintersport-Podcasts Biathlon WM Spezial. Ich freue mich ehrlich gesagt schon sehr auf die dritte Ausgabe, dann am Freitag, den 21. Februar. Und jetzt habe ich noch fix eine Podcast-Empfehlung für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Alle Infos, die ihr für den Tag braucht, kompakt in einer Viertelstunde. Heißt, täglich gibt es hier die wichtigsten Themen, die den Alltag betreffen. Politik, Gesundheit, Verbraucherfragen, da ist wirklich alles dabei. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um die Folgen des Anschlags in München, die Debatte über Abschiebungen, schnellere Arzttermine für Kassenpatienten und die Wahrheit hinter großen Cashback-Angeboten. Jeden Morgen neu in der ARD-Audiothek und Claro, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Um nichts aus Lenzer Heide zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da. Wir hören uns. Adieu.